ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Herzlich willkommen, Nana Mürre.
Ja, herzlich willkommen hier.
Hallo.
Bei
Danke
uns
für die Einladung.
Heute im Beichtstuhl sitzt du.
Ja, ja. Er ist sehr gemütlich, euer Beichtstuhl.
Unser Beichtstuhl ist super gemütlich. Beschreib unseren Zuhörern nochmal, wo du gerade sitzt.
Ich sitze in einer sehr entspannten Hängeschaukel, Hängesessel.
Hängeschaukel-Sitzsessel, genau. Ja, genau. Das ist genauso stand es auch in der Produktbeschreibung.
Ich werde ein Foto posten, dann könnt ihr es euch besser vorstellen.
Also wenn ihr es zwischendrin mal knacken hören sollt, das liegt daran, dass, dass Nana sich echt wohlfühlt.
ADHS hat und in einer Hängeschaukel sitzt, die teilweise knarzt, wenn sie sich bewegt. Genau.
Schön, dass du da bist. Wir haben, bevor wir einsteigen, ein kleines Kennenlernspiel mitgebracht. Mhm. Ich nenne es Dope or Nope. Du wirst es vielleicht von den Regeln wiedererkennen.
Aha.
Und zwar lese ich so lange Aussagen vor, bis du dreimal Nope gesagt hast.
Okay.
Also du darfst Dope sagen, wenn du sagst, ja, finde ich gut. Du sollst Nope sagen, wenn du sagst, nee, gehe ich nicht mit.
Okay.
Okay.
Das ist ja ganz angenehm. Kenne ich schon so ähnlich.
Ja, ja.
Komisch. Habe ich mir total alleine selber ausgedacht.
Ich merke schon.
Würdest du für jemanden beten, der dich darum bittet?
Dope.
Würdest du bei ethischen Entscheidungen die Bibel mit berücksichtigen?
Schwierig.
Mit berücksichtigen?
Dope, ja.
Dope. Würdest du in einem Gottesdienst über ein Herzensthema von dir predigen?
Dope.
Wenn du gefragt bist. Dope?
Mhm.
Ja. Okay, noch kein Nope bisher. Würdest du Geld an deine Gemeinde spenden?
Dope, wenn ich in einer Gemeinde wäre, der ich vertraue, ja.
Würdest du zum Gebetsteam gehen, um prophetische Eindrücke zu empfangen?
Nope.
Okay, erstes Nope. Würdest du deine Kinder in ein christliches Ferienlager schicken?
I doubt it, nope. Aktuell nicht. Okay. Aktuell nicht.
Würdest du Buße tun, wenn du ein Porno angeschaut hast?
Nope.
Nope, wir haben das dritte Nope. Dreimal hintereinander. Wäre noch ein bisschen was gekommen, aber das wird ad acta gelegt. Dreimal Nope. Fuck, Mary, kill. Kennst du das?
Ja. Oh, okay. Noch ein Spiel jetzt. Oh,
noch ein Spiel.
Das habe ich nicht erwartet. Sorry. Vor allem Fuck, Mary, Kill. Okay, gut. Habe ich nicht erwartet, aber
also,
ich kenne
also
es.
Also drei Namen und du musst entscheiden, okay, wen davon würdest du, mit dem würdest du Bett steigen, wen würdest du heiraten, wen würdest du töten. Wenn du,
witzige
das
Idee.
Ist natürlich alles fiktiv.
Das könnten
ist keine
wir echt auch übernehmen bei Fuck, Mary, Kill. Das überlege ich mir, ob wir so Copy-Paste machen. Geil, sehr
okay.
Gute Idee.
Fuck,
ja.
Mary, Kill.
Oh,
Jasmin
okay.
Neubauer,
oh.
Torik Borger und Tobias Teichen.
Oh Gott, nein. Oh nein. Ich könnte... Okay, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Oh. Also, Kill, muss ich sagen, leider so, würde sofort Torik draufgehen, das ohne zu zögern, weil er wirklich, wirklich nervig ist und auch Potenzial hat, extrem
Du musst
viel
es nicht
Schaden
zu sehr begründen.
Also, okay, nicht. Okay, gut, aber...
Darfst du? Muss
ja.
Nicht.
Ja, vielleicht muss ich es einfach, weil ich mich sonst zu sehr schämen würde, weil... Oh Gott. Okay. Mary Kill. Dann würde ich einfach sagen, oh nee, stopp, das ist unmöglich. Mit den dreien, das ist unmöglich. Aber gut, dann würde ich eher sagen, Mary, Jasmin, einfach um so sie ein bisschen so queer zu verführen. Und fuck, dann anscheinend Tobias Teichen. Oh nein, aber ja, wenn ich...
Wir begründen es einfach nicht.
Ja, bitte
okay,
nicht.
Vielen Dank, dass du also mitgemacht hast. Das ist,
oh
ich habe
mich
damit jetzt ein bisschen überrumpelt.
Du bringst mich ja hier in...
Es sind keine Morddrohungen involviert und es sind auch natürlich total fiktive, ausgedachte Namen. Es ist
total
Ähnlichkeiten
fiktiv.
Mit Namen von echten Menschen. Es sind rein zufällig und
ja.
Nicht beabsichtigt.
Sehr gut.
Genau. Ja.
Ja.
Nana, schön, dass du heute bei uns bist. Du hast einen Podcast, der hat den wundervollen Namen Fuck Purity. Mhm. Was hat's damit auf sich? Magst du da mal zwei Sätze sagen?
Ja, unbedingt. Also, wir unterhalten uns regelmäßig über Purity Culture und welche Auswirkungen sie auf die Leben verschiedener Menschen hat, die entweder bei uns zu Gast sind oder wir beide selber teilen einfach Aspekte, die uns teilweise auch erst nach und nach so ein bisschen auffallen, wie sehr uns das Ganze geprägt hat. Purity Culture ist einfach eine sehr restriktive Sexualmoral, die in vielen religiösen Gruppen, nicht nur in christlichen, aber auch in vielen streng christlichen Gruppen vorkommt.
Und den wir sehr empfehlen können.
Und genau das ist unser Thema heute.
Ja.
Purity Culture. Viele kennen es vielleicht unter diesen Vorschlägen, Handlungsempfehlungen von Christen, christlichen Kirchen, wo es dann heißt, du sollst dich mit deiner Sexualität bis zur Ehe aufheben. So.
Mhm.
Nur dein zukünftiger Ehemann, nur deine zukünftige Ehefrau soll dich mal nackt sehen. Wir waren im Kino zusammen.
Mhm.
Ja.
Nana, Uwe und ich, wir wohnen alle in München. Und du hast uns in einen Film geschleppt. Und
ja.
Der war toll.
Ja.
Mhm.
Gotteskinder haben wir zusammen angeschaut.
Ja.
Und dieser Film bearbeitet genau dieses Thema heute. Mhm. Und um in dieses Thema einzusteigen, wollen wir darüber ein bisschen quatschen.
Ja, ich hätte als erstes da eine Frage an euch.
Ah.
Mhm. Wer von uns hat am meisten geweint im Kino?
Ich glaube, Nana oder ich.
Ja, ich glaube du, Uwe. Aber ich hatte ihn schon mal gesehen. Das heißt, ich habe schon beim ersten Mal durchgeplant und das war das zweite Mal im Kino dann. Und das war auch sehr, sehr heftig. Hat mich auch überrascht, dass es nochmal so emotional war. Aber ich denke, emotional war es für uns alle drei. Aber was sagst du auch, Uwe? Oder auf wen tippst du?
Ich hätte jetzt Uwe gesagt.
Ja. Ja.
Ich habe, glaube ich, auch am meisten schockiert, so gelacht. Du hast auch schockiert gelacht viel. Ich habe viel geweint und du hast auch viel Bullshit-Bingo gespielt.
Ja, also für mich.
Ich habe viel tief durchgeatmet und überlegt, ob ich nochmal lieber rausgehen soll, weil es sogar beim zweiten Mal zu heftig war.
Mhm. Ja. Ich habe eine gewisse Erwartung an den Film irgendwie gehabt und eine Vermutung, in welche Richtung es geht und habe das dementsprechend irgendwie witzig wahrgenommen, so nach dem Motto, okay, noch glaubt sie's, irgendwann wird sie davon frei sein und dann, das baut ja nur darauf auf. Also ich habe eigentlich gedacht, dass einfach diese beiden Protagonisten, die Hannah und ihr Bruder Timo, dass die einfach in einem unglaublich strengen, fundamentalen Haushalt aufwachsen, aus dem die sich, sage ich mal, befreien. Das hatte ich gedacht.
Mhm.
Kommt auf mich zu und als dann irgendwie ein Jugendpastor in den ersten Szenen irgendwie Sachen gesagt hat, dann haben wir so, das ist halt, also war halt bald für mich echt Bullshit-Bingo, weil ich gedacht habe, das ist halt wie in Kirchen, die ich kenne. Also das haben die vom Szenenbild haben die so gut repliziert und ich war so,
ja,
ist
halt eins zu
schon sehr realistisch. Also und es war aber so realistisch, dass ich gedacht habe, ja, okay, da hat halt jemand echt gute Recherchearbeit gemacht und echt gutes Bühnenbild zum Beispiel gemacht. Dass ich da lieber drüber gelacht habe, als es zu nah an mich ranzulassen, vielleicht. Also
wir haben
gleichzeitig ist es
für
bin
alle
ich aber auch echt wütend geworden dann, wo ich dann mal so, das kann nicht dein Ernst sein. Wo ich dann weniger geweint habe, aus irgendwie, weil ich irgendwie mitgefühlt habe, sondern ich bin eher sauer geworden.
Mhm.
Das war eher das Gefühl, das dann
für
im Laufe
alle
des Films zugenommen hat.
Hörenden, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Ende nicht verraten werden, damit ihr noch Spaß habt beim Schauen, je nachdem, wie viel Spaß man bei dem Film hat. Aber wir versuchen, das nicht vorwegzunehmen. Aber wir können uns ja über vieles unterhalten, was da davor passiert.
Ja.
Ich glaube, wir haben sehr gestört im Kino, ehrlich gesagt, weil die anderen waren tatsächlich erstaunlich ruhig. Und ich hatte das Gefühl, dass die meisten anderen, die da waren, jetzt nicht so einen eigenen Bezug hatten. Und man bei uns dreien sehr stark gemerkt hat, dass es einfach so, so ins Schwarze getroffen hat und so regelmäßig wirklich wehgetan hat und retraumatisiert hat auch.
Mhm.
Ja, das ist mir ein bisschen
aufgefallen. Mindestens eine Ausnahme. Wir haben im Vorfeld mit einer Frau gesprochen, die mit uns zusammen gewartet hat, die erzählt hat, dass sie in einem Internat in den 50ern groß geworden ist, in einem Waisenheim. Und die hat Schauergeschichten erzählt von sich, die sie erlebt hat, von Missbrauch, von Gruppen. Also an die Hörenden, wir werden vielleicht jetzt nicht das Ende vom Film spoilern, aber Triggerwarnung, es geht halt einfach auch um Themen wie Suizidalität, Themen wie Missbrauch, auch in die sexuelle Richtung, wenn du damit
häusliche Gewalt.
Ein Problem hast, häusliche Gewalt, wenn du damit sag ich mal, sensibel bist oder vielleicht selber betroffen bist, hör den Podcast nicht alleine oder sprich mit jemandem zumindest drüber und überleg, wie viel ist für dich jetzt heute dran, hier in dieser Folge, oder vielleicht wechselst du auch zu einer anderen. Genau.
Und streamt den Film eventuell auch nicht alleine. Den wird es im Sommer geben zum Streamen und werden das auch bekannt geben, sobald wir es wissen, aber genau.
Ja.
Ja.
Aber eben ein Kinogast, eine Kinobesucherin, die ist dort Stammgast, die ist dort jeden Tag, so ungefähr, guckt sich jeden Film an. und die hat gesagt, dass sie als Kind, als Jugendliche eben vergewaltigt wurde. Hat ein riesengroßes Hilflosigkeitstrauma obendrauf bekommen. Ich weiß nicht, ob man es genau so nennt, aber sie hat mehr oder weniger Polizisten vorgehabt, die weggeguckt haben, während sie gerade weggeschleift wurde. Also ihr ist nicht geholfen worden, so ein Hilflosigkeitstrauma auch gehabt.
Und das erzählt ihr euch an der Kinokasse.
Ja, einfach so.
Fremden Leuten, Respekt.
Im Vorhof,
genau. Ich habe sie dann gefragt, ob es dann irgendwann mal in der Presse, ob man ihre Geschichte nachlesen kann, weil ich schwer einschätzen konnte, wie zuverlässig das ist, aber ich wollte auch nicht gleichzeitig den Fehler begehen, zu sagen, also das irgendwie kritisch abzuwenden, weil einfach der Fehler ist, den in solchen Fällen einfach meistens gemacht wird, dass einfach Opfer nicht ernst genommen werden. Wir müssen die Geschichten erstmal ernst nehmen.
Es gibt leider mehr Opfer, als man denkt, gerade bei sexualisierter Gewalt. Ja.
Zum Film. Uwe, woran erinnerst du dich am Anfang? Was war so dein Eindruck?
Also zum einen, dieses Gefühl kenne ich. Genau so kenne ich es. Da war irgendwann auch so Lobpreis und so. Und ich dachte so bei mir erst, das Lied kenne ich. Und dann habe ich ja später erfahren, die hatten ja keine Lizenzen die haben eigene Lobpreissongs gemacht. Und da dachte ich, hey, wie, also wirklich den Stil genau getroffen. Also, ja, das war so eine Sache, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe halt wirklich richtig viel geweint. Also ich habe, glaube ich, noch nie bei einem Film so viel geweint, weil ich kenne den Schmerz da teilweise selber als Opfer, aber vor 25 Jahren hätte ich genau so gedacht und gehandelt wie die. Und jetzt siehst du, was für Auswirkungen das hat in diesem Film. Jetzt siehst du, wie brutal das eigentlich ist, wie menschenverachtend.
Ja.
Und dann kam halt die Erinnerung von damals auch noch hoch und dann, es war gruselig. Es war echt gruselig.
Gruselig, ja, beschreibt es gut. Und diese Brutalität, ja, finde ich auch, das zeigt der Film so, so gut, wie brutal, wie das Menschen wirklich, Seelen wirklich zerstört und schändet, sozusagen. Oh, das ist ein heftiges Wort, aber ja.
Ja. Ich meine, da war eine Szene, da hat es mich ja vollkommen zerrissen, muss ich sagen. Und zwar sagt, also es ist eine Familie, Vater, Mutter, Tochter, Sohn.
Und noch eine kleine Schwester war da auch noch da.
Die, aber.
Das genau.
Ja, aber die ist irgendwie untergegangen. Also für mich zumindest. Die
kam einmal vor. Das ist die Szene, die sich bei mir ziemlich eingebrannt hat.
Echt? Okay.
Erzähl du erst.
Erzähl gleich mal. Ja. Und so, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wo sie einmal, wo also irgendwann kommt raus, dass der Sohn schwul ist.
Kommt das raus?
Ja.
Auf diesem Seelsorge-Camp.
Kommt das schon vorher raus.
Naja, er hat es immer angedeutet, er hat es aber nie wirklich ausgesprochen.
Er hat es nie übers Herz gebracht,
ja, aber
zu sagen. Deswegen geht er ins Seelsorge-Camp dann und versucht,
die gruselig.
Sich heilen zu lassen.
Er will ins Seelsorge-Camp, bitte, Papa, lass mich dich stolz machen.
Ja, genau. Dieses
Worum
Ding.
Es ging, hat er nicht über die
Stimmt. gebracht. Aber irgendwann war es dann klar und dann sagt die Tochter zu dem Vater, ja, er ist doch schwul. Und in dem Moment holt der Vater auf und schlägt seine Tochter, dass der schon im halben Raum fliegt und sagt, sage sowas nicht über meinen Sohn. Und dann denkst du, es kann überhaupt nicht wahr sein.
Ja. Also sie stellt eigentlich nur eine Frage. Kann es sein? So
Ja, das ist heftigst.
Ja, das, was da für, wirklich für eine Angst ist, dass sein eigener Sohn irgendwie, ich sag's jetzt mal in deren Worten, nicht normal sein könnte. Das ist ja nicht meine Meinung, aber das.
Ja.
Und die Art, wie dann gebetet wurde für den, also, so wirklich mit Dämonenaustreibung und, ja, das.
Ich fand, wie man hat gemerkt, wie der Glaube so richtig zu Gewalt geworden ist. Also aus dem Glauben heraus Gewalt angewendet wird, die aber nicht als Gewalt gesehen wird von den Betroffenen.
Ja.
Von den Ausübenden sozusagen, aber von den Betroffenen schon natürlich. Aber ich merke, dass es mich wirklich, ich habe auch jetzt körperliche Reaktionen so. Ich merke, dass mein Körper zittert und ich denke so, boah, ich weiß gar nicht, wie ich darüber reden soll, weil das wirklich heftig ist. Also man kann es nicht beschreiben, diesen Film. Aber er ist so, so wichtig, weil er so viel aufzeigt.
Ich bin auch komplett angespannt gerade. Das ist so krass, ja.
Wirksame Schocktherapie.
Ja.
Mhm.
Ja.
Mich hat natürlich dieses gesamte Purity Culture Thema sehr erwischt. Also es geht um zwei Geschwister, das muss man vielleicht nochmal grob dazu sagen, die beide eben sehr verwurzelt sind in der Freikirche, da auch aufgewachsen sind mit zwei Eltern, die da komplett involviert sind und auch, sind die nicht auch in einer leitenden Position, zumindest Hauskreis leiten sie, genau wie meine Familie damals, also sehr viele Parallelen, wo man sich schon sowieso krass identifiziert mit diesen beiden, wenn man so streng aufgewachsen oder so involviert da aufgewachsen ist. Streng, doch, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Auch dieses Charismatische vom Vater kommt mir sehr, sehr bekannt vor, weil dieses Handauflegen und du darf ich für dich beten. Und eine der krassesten Szenen finde ich, wo es zieht eine neue Frau mit ihrem Sohn in die Nachbarschaft und dann laden sie eben zu ihrem Hauskreis ein. Und sehr, sehr übergriffig, was jetzt spirituellen Missbrauch angeht. Ich komme danach auf Purity Culture, weil diese Szene muss ich ganz kurz erwähnen. Ist, wo diese Mutter dann zum ersten Mal da war und sich das anguckt und sie ist sehr befremdet und findet es aber irgendwie auch gleichzeitig auch interessant und denkt sich, okay, es ist ja schön, dass sie in so eine Gemeinschaft direkt so eingeladen wurde und damit einbezogen wird und weiß aber noch nicht so, was sie davon hält und dann erzählt sie halt nach diesem Hauskreis dem Vater, dann sind alle irgendwie weg und dem Vater von diesen beiden Geschwistern, die ProtagonistInnen sind, dass es ihr eben schlecht geht und dass ihr Mann gestorben ist und dass der Sohn darauf nicht klarkommt und sie auch irgendwie versucht, ein neues Leben anzufangen. Und am Ende nimmt dann dieser charismatische, super fromme Vater dann die Hände von dieser fremden Frau eigentlich, die er gerade eingeladen hat, und sagt, darf ich für dich beten? Aber schon während er ihre Hände nimmt und in seine nimmt. Und sie zieht sie dann so raus und sagt, nee, nicht so gerne. Und dann überredet er sie aber und am Ende beten sie für sie. Und ich finde das eine krasse Szene, weil ich ganz viel sowas erlebt habe, dass man so mit Gebet, mit Bildern, mit Prophezeiungen manipuliert wird und man sich irgendwie gar nicht dem entziehen kann, weil es wirklich normal ist, dass man da sehr übergriffig agiert. Also ich finde es schwer zu beschreiben, aber ich habe sowas, wie diese Szene, was diese Szene verkörpert, super oft erlebt.
Kenne ich auch.
Und jetzt ist es ja, will einem ja keiner was Böses, wenn er sagt, hey, darf ich für dich beten?
Ja.
das macht es aber umso schwerer, das abzulehnen.
Mhm.
Also wer kann da Nein sagen mit einem guten, frommen Gewissen, wenn man ja dazugehören möchte, weil man möchte ja zeigen, dass man im Glauben wachsen möchte, dass man bereit ist, sich zu entwickeln. Und wenn man dann Gebet angeboten bekommt und das aber in dem Moment übergriffig findet, ist es total schwer, dort Nein zu sagen. Und wie du sagst, es ist irgendwo total normal und das ist ja eine große Gefahr für auch andere Übergriffe. wenn man selber die Grenze nicht kennt, wenn man nicht gelernt hat, Nein zu sagen, wenn man nicht gelernt hat, zu unterscheiden, wo wird mir ein Stück weit auch eine Freiheit genommen oder ein Stück weit eine persönliche Freiheit genommen, dann erkennt man solche Übergriffe auch immer weniger, weil die Grenzen so verschwimmen und alles für einen normal ist.
Ja, plus ich finde, ein Handauflegen oder eben dieses Greifen der Hände, das ist ja eine Berührung, und wenn, also jede Berührung kann übergriffig sein, jede Berührung kann einem Gegenüber total unangenehm sein. Ich finde, dass man dann oft, gerade in diesen pfingstlerisch-freikirchlichen Kirchen, hat man ein Setting, wo man eben fast ja das nicht ablehnen kann, ohne dass der eigene Glaube eben, wie du auch ein bisschen angedeutet hast, in Frage gestellt wird oder man Gefahr läuft, dass man als, ja, du öffnest dich ja nicht dem Geist und so weiter.
Dass man angezweifelt wird. Ja. Im Endeffekt dann noch mehr zum Seelsorgefall wird, im Extremfall.
Ja. Ja. Und deswegen macht man dann mehr, lässt man dann, glaube ich, sehr viel mehr zu, als man, womit man sich wohlfühlt. Und das, diese Szene verkörpert das so unfassbar krass. Und ja, ich finde, das spiegelt spirituellen Missbrauch schon total gut in einer Szene. Man braucht gar nicht viel von dem Film sehen. Diese Szene zeigt schon, was das ausmacht, weil ja, es ist übergriffig. Sie sagt Nein nicht so gerne und dann trotzdem finden sie aber, das muss sein, und überreden sie, bis sie sagt, ja gut, vielleicht schadet es mir ja nicht. Aber es sollte ja nicht schaden, sondern gerade ein Gebet sollte man ja wirklich wollen und wirklich aktiv einfordern. Also ich würde auch nie wieder von mir aus auf jemanden zugehen und sagen, darf ich für dich beten? Sondern wenn jemand, deswegen war die Frage am Anfang so spannend, wenn jemand auf mich zukommen würde, dann, ich denke schon, bete für mich. Ja. Aber andersrum finde ich es schwierig.
Das ist ja noch harmlos, also Entschuldigung, so harmlos in Anführungszeichen übergriffig. Wenn ich an diese Szene denke, wo die in dieser Therapiegeschichte sind.
Ja. Da kommen wir später hin. Ich will kurz dein ja. Das ist ja noch harmlos. Das heißt, ja. Du hast Anführungszeichen, du hast Gänsefüße mit den Fingern gezeigt.
Ja, genau.
Unsere Hörenden nicht hören.
Ja, ja.
Genau. Das ist für dich, kann das harmlos sein.
Also.
So. Es ist harmlos. Ich füge hinzu, für dich.
Ja, ja.
Wenn dir sowas passiert, dann würdest du es für dich einordnen, als für mich wäre das vergleichsmäßig harmlos.
Dann würde ich mich auch gegen wehren heute. Also.
Gut, ja, sogar das tut mir mal sehr schwer, Übergriffe miteinander zu vergleichen, weil ein Übergriff ist ein Übergriff und sollte für sich gewertet werden. Mhm. Ich habe mal einen Spruch gehört, und da wollte ich vor, wenn das andere reinkommt, nochmal nachhaken, weil man es mit gerade dieser Gebetsszene, die du erwähnt hast, Nana, so gut beschreiben kann. Ich habe mal einen Spruch gehört, Purity Culture is Rape Culture.
Mhm. Oh, es ist ja...
Habe ich den bei euch im Podcast gehört?
Ja, darüber haben wir auf jeden Fall schon mal eine Folge gemacht.
Ja, also ich dem Sirens bin mir zu 90% sicher, dass ich ihn bei euch im Podcast gehört habe.
Nee, es war mit dem Sirens Collective, beim Sirens Collective Podcast, aber wir haben den auch beworben, deswegen kann es gut sein, dass die Verwirrung da...
Weiß ich gerade nicht mehr. Das ist ja, sage ich mal, eine steile These. Kannst du die erklären? Tun mir da manchmal schwer, damit die Prägnanz zu erklären.
Ja, ich habe ein ganzes Kapitel, wo ich das in meinem Buch erklären werde, tatsächlich. inwiefern Purity Culture Rape Culture fördert. Es überschneidet sich und deswegen könnten Leute sagen, das ist das Gleiche, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist das Gleiche, sondern es gibt große, große Überschneidungen, beziehungsweise Purity Culture begünstigt Rape Culture, oder es gibt innerhalb von Purity Culture Umfeldern häufig auch Rape Culture Atmosphären.
Was für Mechanismen begünstigen die Rape Culture dann?
Beispielsweise Frauenbilder, die Frauen abwerten oder die Frauen als gottgemachte Bedürfnisbefriedigung von Männern beispielsweise sehen. Genau, also eine Rape Culture ist generell eine Atmosphäre, die Übergriffe, sexuelle Übergriffe fördert. Und tatsächlich leben wir im Grunde auch im Patriarchat meistens in irgendeiner Form. Und da gibt's natürlich stärkere Formen und weniger starke Formen. Und in Umfeldern, wo Purity Culture vorherrscht, ist es einfach ein sehr häufig ein Zusammenhang.
Ich bin schon ziemlich gespannt auf dein Buch. Wenn diese Folge rauskommt, schaut mal in die Shownotes rein. Man kann dieses Buch von Nana schon vorbestellen.
Yes.
Klickt euch da mal rein und übrigens auch in den Fuckpurity-Podcast, also den bitte auch. Also wir müssen aufräumen mit restriktiver Sexualmoral und das machen die ziemlich gut. Gerade wenn das ein Thema für euch ist, hört da rein. Also wir haben noch einiges zum Aufräumen, also haltet euch ran.
Ja.
Genau.
Marie Kondo-mäßig, wir räumen alles auf. Und ihr könnt das schöne Cover dann schon gutachten auf der Seite und den Titel meines tollen Buchs, das endlich bald.
Endlich
vorbestellbar ist. Genau.
Ja, genau. Cool.
Ja.
Cool. Warum ich diese Frage ausgerechnet bei dieser Szene gestellt habe, ist halt, weil dort Grenzen verschwimmen miteinander. So kleine Übergriffe, wenn die sich häufen, sorgen die bei den Opfern dafür, dass die nicht irgendwann nicht mehr wahrnehmen, was ist jetzt noch okay, was ist jetzt nicht mehr okay.
Ja.
Was mag ich nicht, weil wenn man nie danach gefragt wird, kann man dieses Gefühl gar nicht entdecken und mitbekommen. Und da, glaube ich, ist eine sehr große Parallele zwischen der Purity Culture und der Rape Culture. Uwe, du wolltest vorhin was von dem Seelsorgecamp da einsteigen.
Oh ja. Gott.
Lass uns zusammen ins Seelsorgecamp.
Seelsorgecamp. Das ist schlimm.
Dann sitzen da ein paar Leute im Kreis und dann meint einer, er ist Pastor. Und dann dachte ich schon, das ist schon mal nicht gut. Irgendwie gefühlt. Ein anderer meint, ich bin Therapeut. Dann dachte ich, ach du liebe Kacke. Also irgendwie vom Gefühl wusste ich, das kann nur schief gehen. Naja.
Aber der hat nicht gesagt, ich bin Therapeut.
Hat er nicht?
Der hat gesagt, ich bin Therapeut. Der hat die ganze Zeit so diesen seelsorgerlichen Sprecher gehabt.
Naja.
So diesen, es kann hier alles erzählt werden.
Ja.
Timo. Wir sind alle für dich
so betont Vertrauens.
Du musst es nur aussprechen.
Ebene.
Bring es ans Licht. Warum bist du wirklich hier?
Wenn diese Formulierung so haben, also sie muss ja aufhören, wenn diese Formulierung so harmlos gewesen wäre.
Das ist typisch Pfingst gemeint.
Entschuldigung,
dieses Vertrauen mir, du kannst mir vertrauen. Und
ja, genau.
Wir sind doch alle so offen.
Da bin ich fast aus dem Stuhl gehüpft. Dann sitzt er so da und meint, ja, weswegen bist du denn hier? Und er, ja.
Im Einzelgespräch.
Einzelgespräch. Und das wollte er erstmal nicht so sagen. Und dann wird immer wieder, ja komm, sag es doch. Du willst doch, dass du heil wirst. Du willst doch, dass der Herr dir vergibt. Und so. Und immer wieder weil er halt schwul empfindet, hat er gemeint, das ist ein ernstes Problem. Aber der Herr ist ja da für dich und so. Und dann fängt er immer mehr nochmal nach. Ist es denn spezifisch? Ist er eine bestimmte Person? Und ich dachte, Alter, jetzt ist langsam mal Schluss. Ne? Und dann ist er fertig. Ich dachte, er ist fertig. Und dann kommt noch, ja, und damit der Herr dir wirklich vergeben kann, sagt es doch einfach morgen in der Gruppensitzung nochmal allen. Da sind wir alle für dich da. Und wir stehen alle hinter dir. Und ich dachte, das ist doch nicht wahr. Ja. Und er bringt ihn wirklich dazu, in dieser Gruppensitzung dann das nochmal auszupacken, was ihm eh schon im Einzelgespräch schwer gefallen ist.
Und unangenehm, sehr unangenehm.
Aber voll. Ja. Aber wie? Ja. Mit was für einem spirituellen Druck. Du willst doch, dass der Herr dir vergibt. Du willst doch heilig sein. Ich denke nur, aber so kenne ich es. Das ist ja die Schweinerei, ja. Ja. Das habe ich genau. Das also genau, ist ganz, ganz ähnlich, genauso.
Manipulation. Ähnlich.
Voll, voll
komplett, ja, ja. Spirituelle, geistliche Manipulation.
Ja.
Oh, das macht einen so wütend, das ist unglaublich. Boah. Dann gibt's ja diese noch irgendeine Sitzung, eine Einzelsitzung, wo er auch sagt, er kann ihn nur erlösen von seinem Leid, wenn er ganz detailliert auch beschreibt, was seine Fantasien sind.
Oh.
So sitzt einfach ein alter Mann oder älterer Mann da und sagt diesem Jugendlichen, erzähl mir all deine Fantasien und ich kenne dieses Muster, dass das wirklich ein Ding ist, dass Leute, Jugendliche sehr detailliert über ihre Sünden sprechen sollen und gerade über die sexuellen und ich glaube, da ist sehr viel Neugierde mit dabei und sehr viel eigentlich auch so irgendwie, ja, sich daran irgendwie aufzugeilen, dass diese Fantasie erzählt wird. Und ich habe eine ganz extreme True Love Waits Doku auf YouTube geschaut, wo wahre Liebe wartet ist so eine riesen Initiative gewesen, um Jugendliche keusch zu behalten oder für Keuschheit zu gewinnen. Und da gibt's eben eine Gemeinde, die da begleitet wird, wo die Jugendgruppe sozusagen begleitet wird mit diesem Jugendpastor. Und da findet das auch in unangenehmster Form statt, dass es wie so ein Verhör ist und das wirklich nachgebohrt wird. Und es ist unangenehm. Und man merkt, dass da bei anderen Sünden wird da nicht so viel nachgehakt. Wie genau hast du es gemacht und was genau? Und das ist dann gerade dieses in Verbindung mit, ja, es muss dir ja vergeben werden. Wenn du es nicht rauslässt, kann es ja auch nicht vergeben werden. Und ich kenne dieses Gefühl von mir selber als Kind und Jugendliche, dass ich wirklich dachte, ich muss es ja aussprechen, damit mir vergeben werden kann. Bei verschiedensten Sünden, aber gerade auch bei dem Thema.
Ein großes Merkmal der Purity Culture ist auch, dass einfach Probleme irgendwo gemacht werden. Also Dinge, die eigentlich kein Problem wären, werden zum Problem gemacht. Zum Beispiel eben Thema Masturbieren, Thema überhaupt sexuell zu empfinden auch.
Dinge, also die sogar komplett natürlich sind und bei Jugendlichen besonders einfach auftreten.
Das Natürlichste von der Welt. Und auch, sage ich mal, sexuelle Praktiken komplett verpönt werden und alles außer, es wird halt komplett abgewatscht, so alles, was außerhalb der heterosexuellen Ehe an sexuellem Kontakt stattfindet, ist unrein.
Ist unrein
und man befleckt sich dabei und das hat letzten Endes eigentlich ein sehr armseliges Gottesbild und ein sehr armseliges Menschenbild und ist eigentlich ein riesengroßer Kontrollmechanismus, um Gruppen zu kontrollieren. Autorität aufrechtzuhalten. Ich meine, was ich sage.
Absolut.
Aber von genau diesen Leuten, die das aufrechthalten, wird halt immer viel über Werte geredet. Also dieses Reinheit ist doch ein Wert oder Treue ist doch ein Wert oder Gottesfurcht ist doch ein Wert. Wie gehst du damit um, wenn jemand sagt, ja, aber unsere Werte gehen ja kaputt? So. Es wird ja total demoralisiert. Wir brauchen eine moralische Revolution.
Ich merke vor allem, dass Leute sehr stark populistisch reagieren häufig und so tun, als würde die Abkehr von dieser strengen Sexualethik, die alles verteufelt, was sexuell ist, als würde die Abkehr davon bedeuten, dass man komplett nur noch Orgien und Vergewaltigung und alles sexuell ist und es gar keine Regeln mehr gibt. Ich bin aber definitiv der Meinung und auch jeder vernünftig denkende Mensch, dass es Regeln braucht. Nicht nur zum Zusammenleben als Menschen insgesamt, sondern auch im Bereich der Sexualität, weil natürlich kann Sexualität genutzt werden, um Menschen massiv zu verletzen. Das wissen wir gerade, wenn wir aus Kirchen kommen, uns mit Kirchen beschäftigen, leider ja. Das bedeutet, niemand will, auch nicht wir, die einen Fuck Purity Podcast machen und dieses ganze Konzept in Frage stellen, möchten damit eine komplette Narrenfreiheit und jeder kann mit jedem Sex haben und übergriffig sein, wie man möchte. Überhaupt gar nicht. Es geht darum, eben natürliche sexuelle Prozesse, Wahrnehmungen, Empfindungen zu verteufeln. Das finden wir falsch. Oder ich spreche jetzt mal einfach nur von mir. Ich finde auch dieses Reinheitskonzept extrem problematisch und auch tatsächlich widersprüchlich zu dem, was Jesus lehrt, weil dieses Reinheitskonzept ist so aufgebaut, dass gerade für Frauen der Eindruck entsteht, man hat sich verunreinigt und wenn die Jungfräulichkeit dann weg ist, ist sie weg und du kannst quasi auch nichts mehr tun, weil du bist dann verunreinigt und so fühlt man sich als Teenager, so habe ich mich auch sogar gefühlt, obwohl ich keinen Sex hatte, nur weil ich verliebt war. Ja, die ersten kleinen Mini-Erfahrungen, Händchen halten und küssen und so, dass man sich dafür schon so verunreinigt fühlt, das finde ich falsch, weil tatsächlich, ich finde das auch unchristlich, weil Jesus ja keiner ist, der sagt, oder Gott aus meiner christlichen Perspektive niemand ist, der sagt, oh, hoch, ja, jetzt hast du dich verunreinigt, jetzt hast du einen Fehler gemacht, das war's. Tschüss,
damit
schade.
Musst du das Leben. Damit, sorry.
Jetzt
kann man
bist du
machen.
Für immer. Deine, dieser angebissene Apfel, wie es ja ganz viele in Purity Culture Büchern, Dating-Ratgebern gibt es ja ganz viele so diese Metaphern. Der angekaute Kaugummi, der angebissene Apfel, die Torte, aus der ein Stück rausgenommen wurde. Und
die Rose, wo man
diese ganzen Vergleiche, hat, ja. Genau. Mhm. Und das ist das Gegenteil für mich von der christlichen Lehre, weil die christliche Lehre ist ja genau, es kann dir vergeben werden und du kannst wirklich neu gemacht werden, wenn du an Jesus glaubst. Und das finde ich total widersprüchlich und verstehe auch nicht, wie Christen das lehren können und das auch nicht dahinter kommen, dass es einfach wirklich nichts mit dem christlichen Weltbild zu tun hat und auch der Betrachtung von Menschen und Menschen sehr herabwürdigt, ja, und schadet einfach.
Es würde ja heißen, dass es einfach in Anführungszeichen Sünden gibt, die Gott verweigert zu vergeben.
Ja. Mhm.
So. Na gut, an dieser Stelle wird dann auch viel irgendwie sowas gesagt wie, ja, aber es gibt ja eben auch eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Oder Paulus gewichtet ja auch an einer Stelle, so wer sich sexuell verunreinigt, der verunreinigt den Leib, so mehr oder weniger nicht nur sich
Körper
selbst.
Körper sind besonders schlimm, das ist, klingt zumindest so, als wäre es besonders schlimm.
Aber
dass es nicht vergeben werden kann, steht doch da auch nicht. Da steht nur, dass es eine besonders besonders schwerwiegend ist. Ich wüsste jetzt gerade gerne die Formulierung, aber es geht darum, Sünden am Körper, sagt Paulus, sagt auch nicht Jesus, muss man auch nochmal unterscheiden, aber Paulus sagt, das wäre schwerwiegender als andere Sünden.
Ja, und die sexuelle Unmoral, die Paulus kritisiert, ist aus meiner Sicht zum Beispiel auch im Neuen Testament, so gerade in den Korinther- und Römerbriefen, so sind die Orgien der Römer und sind die wirklich das wirklich ausschweifende Sexualverhalten der Reichen und Mächtigen, die er halt ganz massiv kritisiert mit den Lasterkatalogen und so weiter. Und da fällt halt Vergewaltigung mit rein, da fällt halt Fremdgehen mit rein und dann daraus, sage ich mal, eine Lehre zusammenzuschustern, die sagt ja, okay, nee, alles, was außerhalb der heterosexuellen Ehe stattfindet, ist automatisch genauso schlimm wie das.
Ja.
Also jede Kleinstunreinheit ist verhältnismäßig genauso schlimm wie eine Vergewaltigung. Das ist halt Schwarz-Weiß-Denk hoch 10.000.
Und das Verrückteste ist, man findet in der Bibel keine einzige Stelle, wo steht, du sollst keinen Sex vor der Ehe haben und es wird alles nur zusammengeschustert. Es steht zum Beispiel, es gibt viele Stellen, genügend Stellen, wo vor Ehebruch gewarnt wird oder Ehebruch als Sünde bezeichnet wird. Das tut auch Jesus selber. Und ich finde, manchmal wird eben das Wort zum Beispiel Unzucht oder sexuelle Unmoral verwendet, wo man heute gar nicht weiß, was das damals in dem Kontext beinhaltet hat, wo die einen Theologen sagen, das hat Inzest und Vergewaltigung beinhaltet und Ehebruch und die anderen verallgemeinern das und sagen, sexuelle Unmoral ist ja alles, was sexuell ist. Dass das aber ursprünglich möglicherweise nie gemeint war und was damit gemeint war, ist Debatte heutiger theologischer Übersetzungen. Also das weiß kein Mensch.
Ich habe mal in genau so einem Gespräch habe ich mal die Hausaufgabe dann bekommen, mal alle Bibelstellen anzugucken, wo das Wort Unzucht übersetzt wird. Also er hat mir da ein griechisches und ein hebräisches Wort irgendwie genannt, so nach dem Motto, diese Worte zusammen werden über 200 Mal verwendet.
Porneia war bestimmt
Porneia im Griechischen und ein anderes im Hebräischen, weiß ich gerade nicht. Und übersetze es meistens mit Hurerei. Und dann habe ich mir zu jeder einzelnen Stelle, habe ich mir den Kontext angeschaut und habe gesehen, dass ungefähr ich muss bei mir nochmal eine Notiz nachschlagen. Ich habe da genauere Zahlen nochmal drin, aber dass die meisten erstmal oder eine überwiegende Mehrheit, über die Hälfte, auf jeden Fall über die Hälfte, ich glaube so zwei Drittel, erstmal alle im Bereich Götzendienst erstmal verwendet sind.
Ja,
also dass Unzucht und Hurerei erstmal erwähnt wird, wenn es eigentlich gar nicht um sexuelle Ethik, Sexualethik geht, sondern erstmal um Götzenkult geht, gerade im Alten Testament.
Mhm.
In ganz vielen anderen Stellen halt ganz viel um, es geht um Prostitution, kann es sein, es geht um Gewalt, kann es sein, es geht um Ehebruch.
Inzest kommt ja auch in der Bibel vor.
Ja. Ich habe keine einzige Bibelstelle gefunden, die halt so explizit sagt, ja, okay, zwei, die halt irgendwie sich treu geliebt haben und eine Verbindlichkeit miteinander haben, aber halt keinen Trauschein haben, hatten miteinander irgendeinen Verkehr und dass das dann Unzucht gewesen ist. Also das ist so unverhältnismäßig, dass dann sowieso überhaupt eine ganze Theologie auf einen Begriff, den man übersetzt, zu bauen. Auch diese ganzen Begriffe sind halt echt, wie du sagst, debatable.
Ich unterbreche euch ja gerne, ich unterbreche euch ja gar nicht, weil ich auch so gerne zuhöre. Aber ich bin nochmal zurück zum Film.
Ja.
Da ist nämlich genau das auch so prägnant dargestellt. Und zwar diese Tochter, die ist eigentlich die Lehrerin für Purity Culture in der Gemeinde. Ja. Und alles rein, eines, alles heilig. Und dann verknallt sie sich witzigerweise genau in diesen ungläubigen Typ, der so gerade da reingezogen ist.
Mit dem sie ja Freundschaft pflegen soll.
Mit dem
von ihrem Vater aus.
Aus Nächstenliebe und
mit dem sie aus Nächstenliebe Freundschaft pflegen soll. So. Und dann kommt irgendwann.
Weil er neu zugezogen ist.
Irgendwann sitzt sie dann am Mittagstisch und mit dem Freund, also der nicht ihr Freund ist, aber ne, wo sie halt Freundschaft pflegen soll. Und dann sagt der Vater dann zu ihm: Führt dich meine Tochter auch zu Jesus? Ich dachte, gruselig. Also echt die gruselige Szene, also muss man gesehen haben.
Ja.
Aber der Clou ist, er ist ja so ein bisschen, ist ja ein bisschen Arschloch. Er ist ja ein bisschen übergriffig. Aber
der Junge.
Der Junge, ja, ja.
Er ist ein Teenager. Da haben wir diskutiert.
Ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber
ja, gut. Er hat ein bisschen zu Herz und er hat schon einen gewissen Charme. Also verknallt sich in ihn. Ne? Und dann sieht man so Szenen, wo er halt ein Haus weiter ist. Und sie schaut aus dem Fenster und verzehrt sich. Und du merkst genau, dass sie das als sündig empfindet. Und das ist.
Und sich hasst dafür.
Und sich hasst dafür.
Ablehnt,
und sich da, unglaublich. Und dann küsst er sie mal. Es ist eine Riesenkatastrophe für sie. Weil jetzt ist sie ja nicht mehr rein.
Es kommt halt in quasi einer Jugendgottesdienst Afterparty dazu, dass er sie küsst.
Einfach so. So.
Und sie ihn nicht sofort dafür ohrfeigt.
Ja, ja.
Sondern erst nach 1-2 Sekunden wegdrückt.
Ja, ja.
So, das wird halt dann der Skandal. Und dann wird ihr dieser Posten weggenommen.
Und das auch noch in der Gemeinde. Das sehen alle
in der Gemeinde. Und sie ist, sag ich mal, diejenige, die irgendwie den Purity Ball vorbereitet hat, über Purity Ball das Konzept
diesen Kurs angeboten hat zu sexueller Reinheit in der Gemeinde und so
intensiv.
Das Vorbild war. Und dann wird genau das gemacht, was sehr viele von uns allen erlebt haben, dass unter dem Vorwand, man hat ja die Vorbildfunktion nicht mehr, weil man einen Fehltritt hatte, einem ein Amt entzogen wird.
Genau.
Und wie bitter das ist, weil man ja weiß, wie viel auch abhängt von dieser Mitarbeit und von diesem Amt.
Zugehörigkeit,
Selbstwert,
Status auch.
An spirituellem Status ja auch. Ist das so, so bitter und so verletzend, ja.
Aber sie merkt dann irgendwann zwischendrin, das ist ja gar nicht cool. Und da ist ein Gespräch in beiden, wo er dann irgendwann sagt, merkst du nicht, was das für eine Scheiße ist? Und sie guckt ihn an mit Tränenaugen. Ja, aber diese Scheiße ist mein Leben. Und da denke ich, oh, ich merke. Also das ist so, oh.
Ja. Also sie ist ganz oft kurz davor, dem einfach einen Rücken zu kehren. Ja. Aber sie ist halt einfach sehr weit drin.
Ja.
Mhm. Was ich die größte Frechheit fand. Mhm. Ich meine, sie hat ja noch eine beste Freundin.
Ja.
Oh.
Melissa, ich habe nach dem Film gesagt, so, hey, ich wünschte, ich wäre als Teenager ein bisschen mehr wie Melissa gewesen. Die halt tatsächlich, gibt die Szene, wo sie dann im Kino sind, irgendwie mit dem Kumpel und noch ein Kumpel von dem, der halt ein Auto
Moment,
hat.
Moment, Melissa ist eine Freundin aus der Freikirche, muss man dazu
Melissa
wissen,
ist die beste Freundin
so
von der Protagonistin.
Die auch in dem Kurs
sehr
drin ist,
gläubig
ne?
ist, genau.
In diesem
Kurs drin, genau. Und die fährt ja mit dem einen Typen mit nach Hause und schläft da mit dem.
Ja, genau.
Sie erzählt es der Hannah. So, die rastet völlig aus.
Ja, wie kannst du nur, ne?
Und nach Hannas Skandal, oh mein Gott, sie wurde geküsst und hat die nicht direkt weggeschubst, bekommt Hannah ja diesen Leitungsposten von diesem Kurs entzogen. Mhm. Und wer bekommt ihn?
Genau.
Melissa. Das hat mich so aufgeregt, wo ich mir dachte, heuchle ihm ins Gesicht und du darfst mitmachen, uneingeschränkt. Du bist auf die Bühne, du darfst auf der Bühne, du bekommst Bühne, wenn du den Leuten ins Gesicht heuchelst.
Ja.
Also Purity Culture fördert nicht, das ist einfach meine Erfahrung auch darin, fördert nicht die Reinheit. Es fördert die Heuchelei.
Das Doppelleben, das Leute
und fördert Doppelleben, ja.
Ja, man spaltet sich so auf und sagt, okay, das ist der Teil und das ist der sexuelle Teil, der so heimlich im Keller irgendwie existiert. Ja. Aber man führt so ein Doppelleben, man entwickelt eins.
Es gibt so viele Beispiele, die man kennt, wo ich denke,
Ich sage jetzt keine Namen.
Ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass ich nochmal bei dem Film zu Purity Culture zurückkommen will. Das hat sehr lange gedauert jetzt, aber ich konnte mich einfach extrem mit Hannah identifizieren und das Hannas Leben war einfach quasi mein Leben. Also alles richtig machen zu wollen und für Gott alles geben zu wollen, so dass es so richtig in so einen Perfektionismus ausartet, in so einen religiösen Leistungssport. Den Begriff habe ich auch irgendwo mal in meinen Buchrecherchen gehört und habe gesagt, das ist so eins zu eins, was ich jahrelang betrieben habe, so ja, diese Miss Perfect und Miss Purity zu sein, also die pureste von allen, weil man tatsächlich auch, ich denke, dass anfällig auch viele Mädels oder Frauen sind, die auch ein geringes Selbstwertgefühl haben und dann wird dir gesagt, das ist dein Wert als Frau und das musst du bewahren und schützen, dass da auch schnell so eine Wettbewerbsmentalität entsteht von, ah, wenn ich pure bin, dann bin ich ja was wert und dann bin ich irgendwie auch mehr wert als andere, weil die Weltlichen, die sind ja alle so unrein und sogar in der Gemeinde wertet man sich dann gegenseitig auch viel ab, unter den Frauen und gedanklich schon so und es wird sehr überheblich und das ist auch eine Sache, die ich in meinem Buch beschreibe, aber ich habe das alles, also dass man irgendwie an der Spitze sein möchte, dass man aber eigentlich das macht, um wirklich Gott zu gefallen und darin ja auch so bestärkt wird die ganze Zeit, du musst Gott gefallen, du musst noch besser, noch perfekter, noch aufopfernder sein, dass das eben enden kann in so einer kompletten Abspaltung von sich selbst und Verleugnung von sich selbst und wirklich Schäden, also einen wirklich verwüsten kann. Ja, dass man irgendwann feststellt, ich entweder, das wirkt sich ja unterschiedlich aus, aber entweder man stellt fest, nur als Beispiel, ich habe irgendwie keine Sexualität und fühle mich schlecht, wenn ich nur an das Thema denke, aber jetzt bin ich in der Ehe und soll das eigentlich genießen und habe einen Partner vielleicht, der das auch möchte und stehe jetzt da. Oder genau andersrum, dass Leute dann überkompensieren, was ich auch erlebt habe, dass es so ein übertriebener Fokus auf das ganze Thema und so eine Obsession wird einfach. Oder, also es gibt einfach die verschiedensten Wege, wie sich das dann auswirken kann. Und ja, ich finde schon alleine das, was sie in diesem kurzen Abschnitt nur ihrer Jugendzeit da durchmacht, ist schon heftig. Und da ist ja noch gar nicht das drin, was alles später noch auf einen wartet, wenn man so gelebt hat, weil eine Ehe wird sexuell meistens nicht diese traumerfüllte sexuelle Ehe, die da versprochen wird, sondern sehr, sehr oft genau das Gegenteil und eben genau aufgrund dieser Keuschheitsideale und oft.
Es ist halt auch viel zum Aufarbeiten.
Mhm.
Ja. Also es ist nicht leicht. Also ich habe ja auch meine Geschichte mit Purity Culture, ich möchte von der jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil
ja.
Wir haben jetzt gerade geplant, dass ich ja diese Geschichte auch mal erzähle.
Mhm, genau.
Ein bisschen aus dem Tagebuch plauder bei euch im Podcast. Mhm. Aber es hinterlässt einfach Spuren. Man hört in den Kreisen immer wieder so Sachen wie, man darf hinterfragen, aber das ist halt nie wirklich ergebnisoffen.
Nein. Ja,
es ist ein, du darfst hinterfragen, wenn du Fragen hast, komm gerne, dann erkläre ich es dir.
Mhm.
Und dann bist du hoffentlich wieder eingenordet.
Mhm.
Ähnlich wie der Gesprächspartner, den ich mal hatte, der mir eben dann als Hausaufgabe aufgegeben hat, die ganzen Worte, eine Wortstudie quasi zu machen, eine theologische Abhandlung, theologisch ganz tief in ein Thema einzusteigen, bevor er mir dann zugesprochen hat, hat er nie, aber bevor ich mir verdient habe, eine eigene Meinung haben zu dürfen in Sachen Sexualethik. Ich mir denke so, also ich habe in meiner Folge erklärt, so was für eine bevormundende Scheiße, ich zitiere mich. Man darf also erst eine Meinung in dem Thema haben, wenn ich Theologie studiert habe und mich fachlich in der Tiefe damit auseinandergesetzt habe, wie es eigentlich auch nicht alle Menschen können. Und jetzt bin ich privilegiert, habe einen Bildungsstand, habe die Fähigkeit, mich da reinzulesen und werde trotzdem noch bevormundet und dargestellt als, nee, das verstehst du falsch.
Mhm.
Dann bin ich so, Leute, das ist eine einfach unglaublich gesetzliche Brille, aber die wird nicht abgenommen.
Ja, wenn man nicht auf Linie ist, kann man studiert haben, was man will und kann man auch die Ausbildung haben, die man will, kann sehr fachlich bewandert sein und Hebräisch und Griechisch kann, das ist egal. Also das ist, du bist dann nicht auf Linie, dann bist du nicht richtig. Dann musst du nochmal Hausaufgaben machen.
Ja, also fällt kein anderes Wort dafür ein, außer ja, ich wurde zum Nachsitzen verdonnert.
Mhm.
Eine Strafarbeit bekommen. Nee, Strafarbeit ist auch zu viel. Aber eine freiwillige extra Hausaufgabe. Vielleicht kann man sich dann ein Bonussternchen verdienen. Klammer auf, kann man nicht, weil der Drop schon glutscht ist.
Ja.
So.
Ja.
So, in dieses Amt kommst du nicht zurück. So, Hanna, wenn du jetzt Buße tust in diese Leitung von diesem Purity-Kurs, kommst du nicht mehr zurück. Du brauchst ihn selber. Du musst selber daran teilnehmen, weil du musst ja erstmal wieder heil werden, musst dir diese Zeit nehmen und so weiter. Und es ist dann so fadenscheinig seelsorgerlich, weil dann immer heißt so, ja, wir wollen ja das Beste für dich, wir wollen ja, dass es dir gut geht. Und dann werden Leute klein gehalten, indem ihnen eingeredet wird, dass sie Seelsorge brauchen.
Das ist Gaslighting, Entschuldigung, wenn jemand eine andere Meinung hat und du sagst der Person, du brauchst Hilfe, du musst wirklich, dir geht's nicht gut psychisch oder solche Sachen, die einem da unterstellt werden, was ich selber zuhauf erlebt habe, auch bei christlichen Pfadfindern, die sehr pfingstlerisch, sehr stark in diese Gefühlsrichtung und du, ich habe das Gefühl, dir geht's gerade gar nicht gut, weil man eben gerade angefangen hat, einfach mal zu hinterfragen, Thema XY. Da werde ich so, so skeptisch und das finde ich ultra gefährlich und das nennt man heute Gaslighting, wenn man dem Gegenüber versucht, ein Gefühl zu geben von, man sei in seiner Wahrnehmung falsch, obwohl man einfach nur, ja, die Meinung der anderen Person nicht akzeptieren will oder eine Kritik nicht akzeptieren will und, sehr Red Flag, so sehr, sehr.
Deswegen User-Tipp. Falls du jetzt diesen Podcast anhörst und du bist gerade dabei, so ein bisschen Themen zu hinterfragen, mach's erstmal für dich. Mach erstmal nicht zu laut. Mach dir deine eigene Meinung. Wenn du sehr sicher bist, vertrau dich nur dem an, wo du dich wirklich anvertrauen kannst. Meine Erfahrung ist, ich habe mich jemandem anvertraut, einem Leiter anvertraut, dem ich eigentlich vertraut habe. Ja. Und hab's böse.
Ja, man wird dir einreden eigentlich wollen, dass mit dir wirklich was nicht stimmt oder dass du die Stimme Satans oder was auch immer bist und das ist sehr, sehr, das ist, macht noch schlimmer die Situation, wenn man sowieso eine Glaubenskrise gerade hat.
Genau, du hast keine Dämonen, du bekommst auch keine Dämonen, wenn du hinterfragst. Punkt aus, Äpfel Amen.
So. Alle hinterfragen und es gibt nur welche, die es nicht zugeben und sagen, sie hätten keine Fragen und Zweifel, weil sie halt holy wirken müssen, aber ich glaube, in echt gibt es auch niemanden, der in seinem Glauben keine Zweifel hat. Aber es gibt Menschen, die sie nicht zulassen und das finde ich eher gefährlich. Eine andere Sache kurz noch an dem Film, was der Film auch anschneidet, so an sehr problematischer Manipulation. Also ich finde es auch faszinierend, wie viele Facetten von Manipulation da drin vorkommen. Ich finde dieses ganze Thema von, sie betet ja dann und hofft, dass er sich tatsächlich bekehrt und nimmt ihn dann mit auf diese Party und zerrt ihn damit und erzählt und versucht ihn ja wirklich zu missionieren, so ganz lieb und ganz unterschwellig. Ja. Und dann fragt sie ja irgendwann ihre Mutter, sag mal, wie war das denn bei Papa und dir, weil ihr Vater nicht, also es kam schon vorher mal, hat der Vater durchblicken lassen, wie sündig er früher war, bevor er die Mama kennengelernt hat und so weiter.
Angeber.
wie wild und wie schlimm er sich da verhalten hat.
Ja, so Mädels und Drogen und keine Ahnung.
Genau.
Auch noch seinem armen Sohn, der so eine Phase ja nicht haben darf, erzählt er das auch noch eigentlich auch dreist.
Popular Opinion, aber Leute, die solche Zeugnisse geben, sind in meinen Augen Angeber.
Ja, oder Leute, die wirklich eine krasse Story brauchen, weil du brauchst ja auch in vielen Gemeinden, die sich irgendwie immer übertreffen mit noch krasseren Bekehrungsgeschichten, brauchst du ja auch eine Story. So. Brauchst ja eine Geschichte. Und also da gibt's einige Leute, die auch vieles erfunden haben. Aber gut, oder überspitzt haben. Auf jeden Fall fragt sie dann Mama, wie war das denn bei euch? Weil sie wünscht sich ja so sehr, dass dieser Typ, in den sie sich verliebt hat, sich bekehrt, damit ihre Welt ja wieder stimmt, damit sie auch mit ihm vielleicht irgendwie das weiter verfolgen kann. Und dann steht die Mutter so hinter ihr und wird so auch, es wird so ganz düster kurz, finde ich, weil die so sagt, ja, ich habe ihn mitgenommen hier und da auf die und die Veranstaltung und den Rest hat dann Gott von alleine gemacht. Aber es ist, sie sagt es so sehr suggestiv und ich habe in meiner eigenen Familiengeschichte so eine Geschichte, wo jemand mit hineingezogen wurde in das ganze Freikirchenleben und in diese Welt. Ich finde es krass, es so zwei Generationen gibt von Frauen, die sagen, sie ziehen da irgendwie diese Männer mit rein und missionieren die da so mit rein. Und ich finde das sehr manipulativ, weil man kann nicht davon reden, dass es eine freie Entscheidung ist, gläubig zu werden, wenn eine geliebte Person, eine Verliebte, zum Beispiel eine Frau oder ein Partner, einen damit erpresst und sagt, ja, Moment, die Mutter hat nämlich gesagt, ich habe ihm gesagt, wenn du mitkommst, Entschuldigung, ich habe es nämlich falsch erzählt. Die Mutter hat gesagt zur Tochter, ich habe ihm gesagt, wenn du mitkommst zu unserer Freikirche, dann können wir vielleicht einmal ausgehen. Also sie hat das wirklich benutzt. Ja. Sie hat wirklich das manipulativ eingesetzt, hat gesagt, wenn du das machst, dann mache ich das, wie so ein Leckerli für einen Hund, und ihn damit so damit reingezogen. Ja. Und ich finde, das ist ein Motiv, dem ich sehr häufig begegne, dass Menschen, nicht nur Frauen, aber Menschen sowas, ja, so erpresserisch irgendwie oder so manipulativ.
Liebe als Waffe eingesetzt.
Ja, einsetzen, genau. Wenn du mich liebst, dann kommst du damit. Man könnte das ja auch ganz anders sehen. Ich in meiner heutigen Ehe, ich bin supergläubig, mein Mann nicht. Er akzeptiert, dass ich supergläubig bin. Ich akzeptiere, dass er nicht gläubig ist und ich lasse es ihm komplett offen, ob er sich damit beschäftigen möchte oder nicht. Weil wenn man sagen würde, Gott macht schon den Rest, weil das sagt dann die Mutter, bevor sie rausgeht, das wäre ja an sich okay, aber so ist es eben nicht, sondern man manipuliert und missioniert, weil man ja so sehr hofft, dass diese Person damit reinkommt und am Ende kommt sie vielleicht in was mit rein, was dieser Person gar nicht gut tut. Und das habe ich viel erlebt. Also da... Geschichten.
Ja. Weil ich dann wiederum die Hardcore-Meinung kenne, wo dann gesagt wird, ja, Entschuldigung, du kannst doch keinen Nicht-Christen heiraten, weil der zieht dich ja geistlich runter.
Ja, natürlich, ja, ja. Davon war ich auch überzeugt. Ich hätte auch bis vor so ein Jahr bevor, oder zwei Jahre, bevor ich meinen heutigen Mann kennengelernt habe, war ich auch noch sehr stark der Meinung, dass ich niemals einen nicht genauso streng Christlichen auch heiraten könnte oder sollte, weil ich sonst abgebracht werde von meinem Glauben. Da ist auch oft der Glaube irgendwie instabil, habe ich das Gefühl, wenn man Angst hat, dass jemand einem das so schnell wegnehmen kann. Ja.
Oder vielleicht auch so eine Art Berufungswunsch. So dieses, ich habe ja so die
Auf
Vision, dass
Fall
ich mal
auch.
Mit meinem Mann zusammen oder meiner Frau zusammen mal totales
Pastoral-Power-Couple
bin.
Ja,
genau. Und Gemeindegründung und Jüngerschaftsschulen und Mission und so weiter.
Ja.
Das gibt's vielleicht auch noch.
Schließt sich nicht aus auch. Ja. Das ist sehr oft sind mehrere Faktoren.
Jetzt bin ich wieder zurück zum Film.
Ja.
Denn bei ihm klappt's ja nicht. Ja. Mhm. Das fand ich so eine krasse Szene, wo er dann auf dieser Fete ist, wo er sie dann auch küsst. Und dann fragt sie irgendwann, ja, gibt's dem Ganzen überhaupt eine Chance? Und er so, nö. Und da merkst du, wie bei ihr eine Welt zusammenbricht.
Mhm.
Das ist Hammer, ja.
Mhm.
Weil nur so könnte sie ja theoretisch. Mhm. Und das ist,
Aber sagt sie nicht da auch irgendwas so Erpresserisches wie, dann liebst du mich ja gar nicht oder dann bin ich dir gar nicht wichtig oder auch sowas Manipulatives, sagt sie darauf, glaube ich.
Was kommt da ja
auch nochmal. Also der Versuch ist schon sehr stark bei ihr da, ihn dazu über diese emotionale Schiene so befördern. Und das finde ich problematisch. Ich finde das heute.
Das Gegenteil ist der Fall.
Also, weil er sehr stark und sehr anti ist, aber so sind nicht alle. Manche sind sehr offen und lassen sich dann einfach so halt auf Sachen ein.
Ich meine, das, was sie ihm unterstellt. Das, was sie ihm unterstellt, das Gegenteil ist der Fall.
Ach
er
so.
Kommt ja mit, weil er sich für sie interessiert.
Ja,
er kommt
so,
nicht mit,
du?
Weil er, absolut. Also. Er kommt eigentlich mit, um ihr zu gefallen dabei, aber ist halt trotzdem halt noch ehrlich. Warum wäre er sonst da als wegen ihr? Er ist da einfach ziemlich transparent mit diesem Gedanken. So.
Ja, das ist echt sympathisch. Wie
ja, das Mann, ist, dachte ja. ich in dem Moment.
Er ist ehrlich.
Er ist sehr offen.
Voll.
Ja. Guck mal, dann ihren Vater anblöfft. Ne? Mich kannst du nicht so kontrollieren wie deine Familie. Was? Wo sich dann weigern, ins Auto einzusteigen. Ja. So nach dem Motto für die Rückfahrt.
Von dieser Holy Spirit Night Veranstaltung.
Dann so eine Art Holy Spirit Night Veranstaltung, genau.
Da trinkt er sogar Alkohol. Mein.
Ja, das holt er sich von den Tanks am Parkplatz draußen.
Ja,
oh geil,
ja,
sau
ja,
geil.
Das ist
und da feiert er mit dem doch ab.
So, so cool, ja.
Ja, auch ein bisschen, würde ich jetzt nicht empfehlen,
das nachzumachen.
Aber irgendwie. Aber man kann es voll verstehen.
Ich kann es voll verstehen.
Aber warum nicht Alkohol trinken oder welchen Aspekt
kannst du nicht sich machen? Irgendwelchen Leuten draußen spontan nachts bei einer Party anschließen, würde ich nicht machen.
Was?
Nee.
Ich finde es was geil.
Okay. Ja,
also wenn die nett aussehen.
Ja, voll.
Ja. Oder wirken. Ja. Ja, gut. Ja, kommt.
Gut, echt. Wenn sie auch noch meine Musik hören, dann
umso
dann schon. Muss ja nichts annehmen, was sie anbieten. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da schüchterner Teenager gewesen. Du sagtest gerade diese Art Holy Spirit Night dort. Das bringt mich zu etwas, was ich unbedingt noch ansprechen wollte, und zwar das Oberflächliche. Ja, der Look von diesen ganzen Veranstaltungen.
Ach.
Also dieses ganze Szenenbild. Also der Look von den Veranstaltungen, Gottesdiensten und Jugendgottesdiensten
in
und
Partys
und
so weiter. Oder in dem Film? Real Life.
Beides.
Das aber kommt dir so bekannt
vor. Über den Film. Das kommt mir scheiße bekannt vor. Ja, das ganze Layout von den Flyern und Postern, die irgendwie an der Wand hängen. Und wie die Leute sprechen, wie die sich kleiden. Das ganze
Bühnenbild.
Die Schriftzüge, die Font von den, von irgendwie
Font, diesem Font. Geil.
Ja, also wirklich, oh, ja, superficial, so.
Ich kenne diese Flyer, ich kenne diese Schriftzüge.
Ja, und ich kenne auch diese Pullis und diese christlichen Brands, wo dann Believe draufsteht oder Jesus oder so unscheinbare Sachen.
Ja.
Love, aber es ist wirklich unfassbar gut.
Der Flo hat so einen Faith-Pulli, wo dann
Faith genau, drauf genau.
Aber ich glaube, das war kein echter. Der war für das, glaube ich, nachdesigned. War nach.
Ja, das.
Glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, aber auch
sowas gibt's, ne?
Die Inneneinrichtungen bei denen zu Hause, wo dann irgendwie, keine Ahnung, im Treppenhaus, komm mal runter, im Flur hängt einfach so eine Kinderzeichnung, ja, von der Arche Noah. So genau. Beim Timo im Zimmer hängt so ein
Faith-Plakat.
Mhm. Ja.
Detailgetreu, ja, finde ich auch.
Also in dem Sinne von sehr.
Die haben sich sehr Mühe gegeben.
So heile Familie-Fotos, so eine Collage irgendwo. Mhm. Also man denkt, das hast du alle schon mal gesehen.
Mhm.
Das ist der Hammer.
Im Grunde finde ich, dass der Film direkt an den beiden Geschwistern zwei der größten Probleme, die man in freikirchlichen Settings haben kann, so widerspiegelt. Also ich finde so zwei Säulen. Purity Culture bei der Hannah und beim Timotheus das queere Thema. So, dass so die beiden Worst-Case-Sachen, die dir passieren können in der Freikirche, ist, du pubertierst oder du bist queer. So.
Ja, ja.
Beides ist ein Verhängnis.
Everybody's
einfach.
Fucked.
Ja, quasi. Ja, und das betrifft einfach fast alle dann. Eins von beiden
so
oder beides.
Medizinisch betrachtet, wer nicht pubertiert, sollte sich ärztlich untersuchen lassen. Also wem es nicht so geht, wer da nicht drunter leidet, der sollte eigentlich sich von einem Facharzt durchchecken lassen.
Ja, ja. Wobei es auch asexuelle Menschen gibt, asexuelle Menschen, die einfach nie Bedürfnisse entwickeln und die sich da schon auch sehr, sehr komisch und alleine damit fühlen. Ihr seid nicht alleine, das gibt's und das ist auch normal.
Ja. Also die körperliche Entwicklung, also wer da nicht irgendwie pubertiert, man muss bei manchen Jugendlichen muss man der Pubertät einen Tritt versetzen. Geht medizinisch, ist alles super, genau. Aber ich sage auch ganz gerne gerade auch, dass Thema Sexualität ein Thema ist, was fast alle betrifft. So,
ja, voll.
Es gibt einfach auch welche, die betrifft es nicht und es ist ja genauso fein. Die sind genauso dabei.
Mhm. Und Queerness betrifft auch mehr Leute, als man denkt.
Ja.
Wobei gerade, was du erwähnt hast, asexuell, das sind ja eigentlich auch queere Menschen. Nur, die fallen in Gemeinden durchs Raster. Oh, Gabe der Ehelosigkeit, wie cool ist das denn?
Ich glaube, die sind sogar die Kings, ehrlich gesagt. In Freikirchen lebt man sehr gutes Leben, wenn man asexuell. Ich hätte mir oft gewünscht, dass ich asexuell wäre und eben nicht diese ganzen Bedürfnisse, Hormone und so hätte.
Auch demisexuell fällt eigentlich auch ganz, also demisexuell.
Ist auch ganz angenehm in diesem Setting, ja, ich glaube.
Also sexuell nur dann empfinden zu können, wenn man wirklich ein richtig tiefes, tiefes Vertrauensverhältnis hat. Das ist ja eigentlich das Idealbild eigentlich.
Ja.
So. Also sofern man dann halt auch dann heteronormativ sich dann auch.
Genau. Ja, ja, ja. Heterodemisexuell.
Theoretisch, wenn man als demisexuelle Person dann irgendwann in einer heterosexuellen Ehe landet, ist es Idealbild.
Ja, genau. Und das sind dann die Leute, die den Kopf schütteln am Ende bei Fuck Purity und sagen, also, was regen die sich alle auf? Das ist doch überhaupt kein Problem. Ich bin hier toll verheiratet und ich habe erfülltes, glückliches Leben. Es sollen doch alle einfach so machen wie ich. Dann gibt's doch keine Probleme.
Zu dem letzten Satz würde ich sagen, wunderbar. Also wunderbar, dass es für dich so passt, aber
Es
nicht auf andere über.
Genau. Und also da ist dann das Verständnis nicht da, dass andere drunter leiden, bei den Leuten, für die es halt funktioniert. Und die gibt's, für die freue ich mich total, wirklich. Also das haben wir schon öfter in unserem Podcast gesagt, dass es ein was Schönes ist, wenn Menschen auch sagen, ich habe dann diese eine Person für mich gefunden und wir sind intim geworden und ich möchte das auch nicht anders. Das freut mich absolut und die sollen glücklich bis an ihr Lebensende sein.
Ja.
Sei jedem gegönnt und jeder, solange man halt eben nicht anfängt zu sagen, na, das gibt's ja gar nicht, was ihr euch hier einbildet, diesen Schaden, den da Purity Culture angeblich anrichtet. Ja, du hattest Glück, wenn du anders veranlagt bist.
Ja.
Und Glück hattest, vielleicht auch früh dann die Person zu finden und die dann zu heiraten und das bis heute passt. Glück gehabt.
Ich sag jetzt einfach mal ganz spontan, das war ein cooles Abschlusswort. Wir haben ganz viel erzählt. Ich fand es ein super rundes Gespräch. Jetzt muss ich aufs Klo.
Deswegen bist du so hinterlegt, Uwe.
Das
Mensch.
Einfach mal als Anlass, um zu sagen,
ja.
vielen Dank, Nana.
Danke euch. Danke
fürs
euch.
Hier sein.
Ja.
Genau. Ihr lieben Hörenden da draußen, wenn ihr noch da seid, ich hoffe, ihr seid noch da, bitte gebt unserem Podcast eine gute Bewertung.
Ja.
Wir bekommen sehr viele, wir sind kein Koch-Podcast, wie du es vorhin gesagt hattest, ja. Vor unserer Aufzeichnung. Wir sind kein Podcast ohne Feinde. Wir brauchen jede gute Bewertung, die hilft uns, damit der Podcast einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Wir haben Kritiker.
Innen.
KritikerInnen. Und wenn die auch, stimmt. Also genau.
Da ist noch eine Frau dabei.
Genau. Bewertet diesen Podcast positiv, bitte. Folgt.
Ja, macht und das bitte.
Schaut mal in die Shownotes, schaut rüber zu Fuck Purity, schaut euch Nanas Buch an, zu Purity Culture.
Ja.
Und ja, bleibt gesund. Kommt gut durch diese Zeit.
Ja.
Bleibt sexy.
Seid sexy.
Bleibt sexy.
Seid geil.
Seid sexy.
Bin ich ein cooles Mob.
Fühlt euch dabei, fühlt euch ja. so
fühlt
gut ihr
euch.
Könnt.
Ja.
Solange alle Beteiligten damit einverstanden sind, ist das schön. Ist das voll in Ordnung und es gibt nichts, wofür man sich schämen braucht.
Ja.
Yes.
Ciao.
Bis bald.
Bis
bald. Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab Hausverbot im Beichtstuhl.